Der Krieg in der Ukraine ist jetzt schon mehrere Tage alt, aber immer noch wurde die Kernfrage nicht beantwortet. Die Frage nach dem Warum. Also weder von den Russen wurde das offen beantwortet, noch von den westlichen Regierungen wurde das beantwortet. Die Medien beantworten das auch nicht wirklich. Also man kann sich da hier die ganze Zeit hier volldröhnen lassen von den Fernsehsendern. Man kann hier Doomscrolling machen an seinem Handy, also immer die neuesten Updates und so hier angucken und so weiter. Und das sollen die Leute natürlich auch machen, ja, dass sie halt dann einigermaßen up-to-date sind über den Verlauf und so weiter. Dass sie auch die Bilder sehen, dass sie auch so ein bisschen den Kontext sehen von den Hilfslieferungen, Hilfsgütern und so. Wir sind da auch gerade dabei, das ein oder andere hier zu organisieren inmitten all dieser Hektik. Ja, also man soll da schon immer wieder mal hier diese Fernsehberichterstattung anschauen und eben auch dann im Internet up-to-date bleiben. Aber darauf allein darf man sich natürlich auf gar keinen Fall verlassen, weil was man da geboten bekommt, ist dann wirklich sehr, sehr oberflächlich. Es ist wirklich nur hier diese ganzen verschiedenen Details, aber die Kernfragen werden da eigentlich nicht beantwortet. Vor allem nicht die ganz große Frage nach dem Warum. Ja, warum machen die Russen das? Und ich bin an dem Thema jetzt nicht erst seit ich bin an den ganz großen Fragen nicht erst seit 7 Tagen oder sowas dran, sondern seit circa 7 Jahren. Schwerpunktmäßig. Also das kann jeder in kürzester Zeit nachvollziehen, was ich die letzten 7 Jahre getrieben habe. Also schwerpunktmäßig die 3 Supermächte für sich genommen und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen, welche gemeinsamen Wurzeln sie haben und so weiter. Wie sie sich gegenseitig die Bälle zugespielt haben, etc. Und da ging es auch natürlich dann um, in den letzten Jahren bei mir, um die Situation mit der Ukraine, wie das hochgehen könnte und so weiter und wie dann ein zweiter Schauplatz entsteht, plötzlich mit Nordkorea, etc., etc. Also ich bin seit 7 Jahren da im Dauerlauf bei dem Thema und nicht erst seit 7 Tagen. Ich empfehle meine Buchreihe, ich werde wahrscheinlich eines der, oder das, eigentlich das zentrale Audiobuch zu den 3 Supermächten, werde ich einfach online stellen, wahrscheinlich YouTube oder sowas, wobei ich es ein bisschen kürzen muss, weil ich glaube, das Limit da sind 10 Stunden oder 12 Stunden für einen Upload. Also das Russen-Narrativ taugt natürlich überhaupt nicht, von wegen man würde da halt hier den Nazi-Ansturm irgendwie bekämpfen und so weiter, man würde die Ukraine entnazifizieren, Genozid verhindern an Leuten mit russischer Abstammung und so weiter. Also das ist auch nicht, längst nicht der der Grund für die Invasion. Dann gibt es aus dem Westen halt so Erklärungsmuster, Putin sei verrückt oder einfach größenwahnsinnig. Das taugt aber als Antwort auch nicht. Ja, das heißt, stellen Sie sich mal vor, Sie sind Staatschef und Sie holen sich Ihre nationalen Sicherheitsberater in den Situation Room oder halt in so einen ganz wichtigen Besprechungssaal, abhörsicher. Und sie haben ihre Geheimdienstchefs und so. Und sie wollen dann wissen, warum machen die Russen das gerade? Was ist deren Ziel? Warum nehmen die diese ganzen negativen Konsequenzen in Kauf? Warum gehen die Russen da so voll aufs Risiko? Was steckt da dahinter? Und stellen Sie sich vor, Sie kriegen dann von diesen Fachleuten die Antwort, ja, wir glauben, dass Putin irgendwie ja so ein bisschen größenwahnsinnig ist. Und wir glauben, dass Putin irgendwie nicht mehr ganz dicht im Kopf ist. Und er ist isoliert von anderen wichtigen Leuten da drüben. Ich meine, wenn sie so eine Antwort kriegen von dem Fachpersonal, können sie die Leute auch gleich rausschmeißen. Sondern sie würden erwarten, dass halt eben die Geheimdienstchefs und so weiter, nationale Sicherheitsberater, Militäroffiziere, dass die halt eben dann einen ganz konkreten Lagebericht haben, was die russische Kalkulation ist. Also was haben die zu gewinnen, was haben sie zu verlieren, warum gingen die so auf Risiko? Also, was ist die Ukraine wert? Die Menschen? Was ist es wert für ein Imperium? Dann die ganze Industrie. Also, es gibt ja Schätzungen, und wir haben das auf recenter.com schon mehrfach erwähnt, also die ganzen Ausbildungseinrichtungen in der Ukraine, die ganzen Universitäten für die Industrie, die Anlagen, die Industriekomplexe und all das Know-how und die ganzen Baupläne, die sich teilweise nur in der Ukraine befanden, nicht auf russischem Gebiet. Wenn man das alles zusammenrechnet, was hat das für einen Wert für das russische Empire? Und wie groß ist der Flurschaden, wenn die das halt eben nicht ersetzen können seit 2014? Ich meine, teilweise haben sie es ja wieder zurückerobert mit der Krim, ja, die ganzen Schiffsbauwerften und bestimmte Fabriken und dann auch Fabriken hier in der Ostukraine und so. Aber was ist mit dem ganzen Rest? Ja? Gerade Industriezentren wie jetzt Kiew. Also man müsste jetzt auch mal ganz genau analysieren, ich fürchte, dafür fehlt mir die Zeit, was konkret bombardiert wird, inwiefern man wichtige industrierelevante Dinge eben nicht bombardiert. Das erinnert ja auch so ein bisschen an die Bombenkampagne im Zweiten Weltkrieg, wo dann Schlüsselindustrien halt oftmals ausgenommen wurden oder bestimmte Autofabriken wurden ausgenommen das waren meistens dann Fabriken, die eigentlich auf amerikanischer Technik beruhten, hier in Deutschland, und man konnte dann nach Ende des Krieges relativ schnell die Produktion wieder hochfahren. Ja, und man müsste da jetzt eigentlich ein Auge drauf haben. Da haben auch sicherlich dann internationale Geheimdienste ein Auge drauf und Militärs ein Auge drauf. Aber das kommt so nicht zur Sprache in den Fernsehshows und hier in den Internet-Webseiten und News-Tickern. Das hörst du auch nicht in sogenannten alternativen Medien. Also das, worauf es ankommt, das kriegst du so nicht einfach ohne weiteres. Man kann sich da natürlich dann schon annähern. Also es gibt sehr, sehr viele Informationen, wenn man weiß, wo man gucken muss. Ja, also wenn halt eben dann die russische Führung, ja, die Generäle und so, wenn die Russen halt so eine Rechnung präsentiert bekommen, okay, wir hinken hinterher mit unserem Militärbudget, also wir kriegen da 100 Milliarden zusammen im Jahr, die Europäer geben da aber jedes Jahr 300 Milliarden aus und können das noch steigern, wir haben dann in 10 Jahren so ein riesiges Loch, das werden wir nie mehr einholen, wir können einpacken. Wenn alles so weitergeht wie bisher ohne Krieg, wir können einpacken. Das, was wir in der Ukraine verloren haben an rüstungsrelevanter Produktion und jetzt nicht nur fix und fertige Waffensysteme oder jetzt spezielle Waffenteile, sondern auch Hydrauliksysteme und alles, was dazugehört, Dinge für U-Boote und Dinge für Kampfhubschrauber und Kampfflugzeuge und so weiter. Ja, wenn das dann heißt, das alles aufzugeben in der Ukraine und das alles neu aufzubauen, das kostet uns 1000 Milliarden, 2000 Milliarden, man rechnen sie mal zusammen, Industriekomplexe, die über Jahrzehnte aufgebaut worden sind von den Sowjets. Ja, das heißt, Ukraine war eine Landwirtschaftsnation und machte man das zu einem Industriestandort in der Sowjetunion. Jahr für Jahr wurde da Geld reingebuttert und das akkumuliert sich dann über Jahrzehnte bis 1991. Was glauben Sie, was das wert ist? Und die ganzen Menschen, die da arbeiten in der Industrie. Was kostet es, 500.000, 1 Million, 1,5 Millionen Fachkräfte irgendwo herzukaufen und die zu migrieren nach Russland und da irgendwie happy zu machen? Was kostet es, solche Leute zu ersetzen, also neue Leute auszubilden? Wie lange dauert das? Also wie viel Kosten, was für ein Kostengrab wäre das für die Russen, die Ukraine aufzugeben? Und wie lange hätte man eben Wartezeit, bis diese Produktionsausfälle einigermaßen wieder kompensiert sind? Und was passiert in dieser Zeit, in der man nicht mehr hinterherkommt? Wie angreifbar ist man denn? Also wie viele Atomraketen sind kompromittiert durch die Produktionsausfälle und Wartungsausfälle in der Ukraine? Wie viele Flugzeuge sind kompromittiert? Welche Zeitpläne kommen durcheinander? Wie anfällig wird man dadurch? Also all diese Fragen sind die Kernaspekte. Und das heißt, wir können jetzt keinen Ticker machen, der dann den ganzen Tag von früh bis spät die aktuellen Detailentwicklungen, sich wo ist wieder eine Bombe eingeschlagen und so. So einen Ticker können wir nicht machen, sondern stattdessen, wir fokussieren uns auf die wichtigsten Fragen, die wichtigsten Kernaspekte. Und das ist so eine Target-List, also eine Liste an Zielen, die ich abarbeite. Eins nach dem anderen. Was ist mit dem Kernaspekt? Was ist mit jenem Kernaspekt? Wie geht das weiter? Wie stehen die Supermächte zueinander? Und so weiter und so weiter. Also so machen wir das hier auf Recenter. Und wie gesagt, ich bin seit sieben Jahren fast nur an diesem Thema dran. Ja, wie die Supermächte zueinander stehen und ihre Konflikte und welche Optionen sie haben. wie das jetzt weiterläuft. Ein wichtiger Aspekt, den man unbedingt genau untersuchen muss, ist der Zustand der russischen Streitkräfte. Insbesondere der konventionellen Streitkräfte. Also die Soldaten. Wie viele Soldaten, Ausbildungsqualität, Einsatzbereitschaft, wie sieht's aus mit der Reserve? Denn da können wir nämlich dann schon einiges ablesen, ja, inwiefern diese Kampagne in Stocken geraten kann, und dann sieht man sich eben gezwungen, immer brutalere Methoden zu verwenden, immer mehr teure Raketen zu verschießen, in der Hoffnung, dass die Ukraine aufgeben. Und wenn sie dann immer noch nicht aufgeben, dann bleibt eigentlich nur noch die nukleare Option. Begrenzt, ja. Das können 5 Sprengköpfe sein oder sowas. Aber immerhin könnte man damit dann den ukrainischen Widerstand abwürgen und die Entscheidung herbeizwingen, die bedingungslose Kapitulation der Ukraine erzwingen. Und diese Kalkulationen, das sind Kalkulationen, die eigentlich gemacht werden mussten und wahrscheinlich auch gemacht wurden beim Bundesnachrichtendienst, bei der amerikanischen CIA und all den anderen Geheimdiensten, die das Ausland betreffen. Die Franzosen, die Briten und so weiter und so fort. Alle diese Geheimdienste mussten zwangsläufig konstant überprüfen, wie sind die Zustände in Russland mit dem Militär und den Soldaten und der Wehrpflicht und so. Und was finden wir? Was finden wir bei Russlands Armee? Junge, verarmte Männer mit Alkohol- und Drogenproblemen. Also kaum jemand bei Trost will ins russische Militär. Die meisten drücken sich. Und der Zustand der Truppen ist furchtbar und die Reserve ist fast komplett kaputt. Ja, das heißt, wir sehen jetzt mehr und mehr, immer mehr Russen, die versuchen einfach zu flüchten vor der Einberufung. Also die wollen oftmals über Mexiko in die USA. Und da gibt es halt eben so Einwanderungsanwälte, die wittern das große Geschäft. Das heißt, im Jahr 2020, das geht, glaube ich, auf den London Telegraph zurück, im Jahr 2020 wurden nur 467 Russen an der Grenze zwischen den USA und Mexiko angehalten. Aber nach der Verhaftung des russischen Dissidenten Alexei Nawalny stieg diese Zahl für 2021 auf fast 10.000. Ekaterina Muratova, eine russisch-amerikanische Einwanderungsanwältin mit Sitz in Miami, sagte, wir waren noch nie so beschäftigt, Business is booming, hauptsächlich Männer zwischen 20 und 55 Jahren. Diese Leute wollen nicht in den Krieg ziehen. Mit Schmiergeld und den entsprechenden Kontakten lässt sich in Russland natürlich der Wehrdienst vermeiden oder zumindest sicherstellen, dass jemand in einer angenehmen Einheit landet. Durch die Korruption werden junge Wehrdienstleistende immer wieder als billige Arbeitskräfte von Offizieren weitervermietet. Also es ist richtige Sklaverei. Man gibt Leute, die waren bei der Bundeswehr früher noch und da ging es ja teilweise auch ziemlich irre zu, aber nichts im Vergleich zu Russland. Und es wird halt für Russen immer schwieriger, legal nach Amerika einzureisen. Moskaus US-Botschaft vergibt nicht einmal mehr Touristenvisas an Russen, heißt es. Moskaus 900.000 aktive Militärangehörige bedeuten, dass seine Streitkräfte nur also kleiner sind als die von China, Indien, USA und Nordkorea. Und der Zustand von diesen 900.000 ist schlecht. Zustand der Reserve ist katastrophal. Das heißt, deswegen hatte man auch kaum 200.000 Mann bereitstellen können hier für diese Invasion der Ukraine. Und deswegen wird der Krieg jetzt halt eben dann auch so hässlich. Also da geht bald nicht mehr sonderlich viel und dann winkt die nukleare Option. Dazu gleich mehr. Die russischen Medien, als es noch durften, deckten zeitweise die entsetzlichen Bedingungen in den Streitkräften auf, darunter schwere Unterernährung und schlechte medizinische Versorgung, die manchmal zum Tod und zu dauerhaften Verletzungen von Wehrpflichtigen führten. Journalisten lieferten auch lebhafte Beschreibungen der Verzweiflung der Wehrpflichtigen, also da gibt es Selbstmorde, also Fahnenflucht, Amokläufe. Ja, also da gab es hier so einen Bericht in der Moscow Times, hat irgend so ein junger Soldat eine Zigarette geraucht, ohne Erlaubnis, auf der Toilette heimlich geraucht und dann als Strafe hatte man ihm das Wort Schwanz mit einer Rasierklinge in die Stirn geritzt und das war halt eben nur eine Nummer von vielen, vielen Bestrafungsaktionen und Der Gefreite erschoss sich dann während des Drilltrainings in der Uralregion Sverdlovsk mit einer AK-74. Und es gibt viele solche Beispiele und so von dieser Art. Im November 2019 erschoss ein 20-jähriger Wehrpflichtiger 8 seiner Kameraden in der Stadt Gorni im fernen Osten des Landes. Er sagte, er habe als Vergeltung für Mobbing eine Vergewaltigungsdrohung gehandelt. Also die Rekrutierungsbehörden können oftmals die Einberufungsquoten nicht erfüllen. Viele der Eingezogenen werden ausgemustert. Schlechte Gesundheit hat in den letzten Jahren jedes Jahr etwa 50% der jungen Männer Russlands für den Militärdienst disqualifiziert. Ein Beamter des Verteidigungsministeriums sagte, dass auf 400.000 diensttaugliche junge Männer etwa 600.000 junge Männer kommen, die für untauglich erklärt werden. Also krank, alkoholsüchtig, drogensüchtig, verschiedene Infektionskrankheiten. Es gibt auch ein riesiges HIV-AIDS-Problem in Russland. Also da ist wirklich alles kaputt da drüben. Also dann gibt es so ein Zitat aus zweiter Hand. Verteidigungsminister Sergei Ivanov soll gesagt haben, die im Herbst 2001 eingezogenen jungen Männer seien ein erbärmlicher Haufen, der von Drogenabhängigkeit, psychischen Problemen und Unterernährung gekennzeichnet sei. Statistiken des Verteidigungsministeriums zeigen, dass jeder zweite Wehrpflichtige vor seinem Dienstantritt ein Alkoholproblem hatte und dass jeder vierte Drogenkonsument war. Die absolute Mehrheit der Wehrpflichtigen stammt aus armen und sozial benachteiligten Familien, die nicht über die Mittel verfügten, den jungen Mann für eine bezahlte Ausbildung anzumelden oder ihm ein falsches Zertifikat zur Zurückstellung zu kaufen. Also, sind reguläre russische Truppen überdehnt, muss die Reserve ran. Das ist aber das nächste Problem. Es gibt zwar reichlich Vorräte an Waffen und Fahrzeugen, um Reserveeinheiten auszurüsten, aber die Leute sind das Problem. Obwohl es auf dem Papier über 900.000 Veteranen gibt, die möglicherweise in den Dienst zurückgerufen werden könnten, kann Russland derzeit eine aktive Reservetruppe von nur 4.000 bis 5.000 Soldaten aufbieten. Weniger als 10% der Wehrpflichtigen absolvieren in den 5 Jahren nach Beendigung des aktiven Dienstes eine Auffrischungsschulung. Das Verteidigungsministerium räumte 2015 ein, dass der Aufenthaltsort von Ex-Soldaten nicht effektiv verfolgt wird, was eine gezielte Mobilisierung unpraktisch macht. Dann ehemalige hochrangige russische Beamte und Analysten, die 2017 von der RAND Corporation befragt wurden, wiesen einstimmig die Vorstellung zurück, das russische Militär sei geeignet dafür, große Landkriege mit gleichrangigen Konkurrenten zu führen. Das Jahrzehnt der Reform und Modernisierung hat es dem Militär nur ermöglicht, begrenzte Expeditionsoperationen durchzuführen. Also halt so, ja, kleinere Sachen, Georgien, ja, mit Tschetschenien musste man sich ja schon extrem abmühen. Dann, was ist, wenn diese Invasion zunächst schiefläuft? Stellen wir uns vor, die russischen Truppen geraten im März und April in der Ukraine ins Stocken. Der Nachschub an konventioneller Munition und Gerätschaften ist heikel. 35.000 Soldaten sind tot, die Kosten geraten außer Kontrolle und es droht ein erniedrigender Rückzug. Dann detoniert irgendwo auf russischem Gebiet ein primitiver nuklearer Sprengsatz mit einem Gewicht von gerade einmal 15 Kilogramm. Das Resultat sind bis zu 100.000 tote Russen. Der Kreml präsentiert unmittelbar die Erklärung, ein faschistisches Terrornetzwerk mit Verbindungen zur Ukraine stecke dahinter und habe für den Zweck Plutonium aus verschiedenen Quellen zusammengestohlen. Es erfolgt ein Angriff der Russen mit 3 Atomsprengköpfen auf ukrainische Ziele, worauf die sofortige Kapitulation der Ukraine erfolgt. Die NATO weigert sich, auf russische Ziele mit Atomwaffen zu feuern. Die Welt ist misstrauisch, ob es sich um eine Aktion unter falscher Flagge handelt, wie es auch schon 1999 vermutet wurde bei den Bombenanschlägen auf Wohnblöcke, durch die Putin von einer blassen Figur zum Star am politischen Himmel aufgestiegen war. Russland veröffentlicht eine Reihe an Informationen, um das offizielle Narrativ zu stützen. Aus verschiedensten Quellen sei das nukleare Material zusammengestohlen worden. Ukrainische Wissenschaftler hätten daraus eine Bombe gebastelt. In den Jahren nach 1991 war die Presse voll von Geschichten über den Diebstahl und den illegalen Handel mit Nuklearmaterial und Waffen aus der ehemaligen Sowjetunion. Das meiste entpuppte sich als Fehlalarm, vieles ist wohl nach wie vor geheim. Mehrere Fälle wurden in der Presse bestätigt. Also da gab es hier diesen Fall hier. Mitte 1992 stahl ein Angestellter ungefähr 3,7 Pfund hoch angereichertes Uran von der Luch Scientific Production Association in Podolsk, Russland. Ein Kapitän der russischen Marine stahl im November 1993 ungefähr 10 Pfund hoch angereichertes Uran aus einem U-Boot-Treibstofflage in Murmansk. Die deutsche Polizei entdeckte aus Versehen im Mai 1994 in der Garage eines mutmaßlichen Fälschers in Tengen 5,6 Gramm hochgradiges Plutonium. Im Juni 1994 beschlagnahmte die bayerische Polizei in Landshut bei einer verdeckten Operation 0,8 Gramm hochangereichertes Uran. Eine verdeckte Operation führte auch zur Beschlagnahme von fast einem Pfund nahezu waffenfähigem Plutonium am Flughafen München im August 1994. Tja, mal Gepäckkontrolle gemacht, hä? Und ungefähr 6 Pfund hochangereichertes Uran wurden im Dezember 1994 in Prag beschlagnahmt. Um dies in einen historischen Zusammenhang zu stellen. Es ist bekannt, dass aus der ehemaligen Sowjetunion mehr spaltbares Material gestohlen wurde, als die Vereinigten Staaten in der Lage waren, in den ersten 3 Jahren des Manhattan-Projekts herzustellen. John Foster, ein ehemaliger Direktor des Nuklearwaffenlabors von Lawrence Livermore, erklärte, das einzig Schwierige bei der Herstellung einer Art Spaltbombe ist die Vorbereitung eines Vorrats an spaltbarem Material von angemessener Reinheit. Das Design der Bombe selbst ist relativ einfach. Das einfachste Bombendesign, wie das auf Hiroshima abgeworfene, erfordert etwas mehr als 100 Pfund hochangereichertes Uran. Eine etwas anspruchsvollere, aber immer noch einfache Implosionswaffe kann mit weniger als 20 Pfund Plutonium oder etwa 40 Pfund hochangereichertes Uran konstruiert werden. Der Begriff Implosionswaffe bezieht sich darauf, dass halt eben dann mit konventionellem Sprengstoff irgendwie dann ein hohler Uranball, ein hohler Plutoniumball oder Uranball halt eben dann hier zu einem soliden Ball hier zusammengefügt, zusammengepresst wird. Ja, so in etwa. Also. Also so kann das passieren. Ja, dass halt eben dann so eine Art False Flag Operation stattfindet und dann wird die Sache halt eben dann nuklear. Und es wurde schon viel geforscht zu dem Thema begrenzter Einsatz von Atomwaffen. Ja, was heißt das? Wie funktioniert das? Wann? Wie? Wer? Und das heißt, die regulären Streitkräfte sind sehr teuer. Atomwaffen dagegen sind verhältnismäßig billig. Und die USA überlegen seit Jahrzehnten, wie sie in einem solchen Falle reagieren würden. Also wenn jetzt halt Nordkorea begrenzte Atomwaffen einsetzt, Russland begrenzte Atomwaffen einsetzt und so weiter. Gibt es die Studie Limited Nuclear War, the 21st Century Challenge for the United States von John K. Warden. Darin heißt es, die Vereinigten Staaten müssen überdenken, ob bei dem Einsatz nuklearer Waffen die Verteidigung eines Verbündeten, die möglicherweise katastrophalen Kosten wert ist und es könnte die Entscheidung getroffen werden, dass es sich nicht rechnet. Und genau an diesem Punkt nähern wir uns jetzt an in der Ukraine. Es heißt, ein Gegner beginnt einen konventionellen Konflikt zu verlieren und greift auf Atomwaffen zurück, um die Vereinigten Staaten bzw. ihre Verbündeten zum Einlenken zu zwingen. Die Vereinigten Staaten müssen entscheiden, wie sie darauf reagieren, einschließlich der Frage, ob sie sich mit einem Atomschlag rächen wollen. Tja, nun ist die Ukraine aber kein NATO-Staat. Also würden die USA im Zweifelsfall wohl nicht zurückfeuern auf russische Ziele bzw. russisches Territorium. Das heißt, aus der Perspektive der Wirtschaftlichkeit und der Investitionen und der Wirtschaftlichkeit der Kräfte waren Atomwaffen weitaus attraktiver als konventionelle Alternativen. Also man spart erstmal an den konventionellen Truppen. Wichtiger sind die Atomwaffen und genau das haben wir jetzt gesehen bei den Russen in den vergangenen Jahren. Und wenn dann auch noch eben die Atomwaffenarsenale beeinträchtigt sind, wegen den Raketen, die eigentlich in der Ukraine gewartet werden mussten, wenn die Lenksysteme aus der Ukraine kamen, wenn die ganzen Trägersysteme, also U-Boote und andere Sachen, Flugzeuge, wenn das so abhängig war von der Produktion in der Ukraine, was bleibt den Russen dann noch, wenn die konventionellen Streitkräfte nicht genug sind und nichts taugen und wenn die Atomwaffen dann die Atomwaffen auch nicht wirklich richtig einsatzbereit sind, zu einem hohen Teil, dann braucht es eben ja, bold moves, also halt sehr dramatische Aktionen. Also zunächst setzte man auf Abschreckung durch die Androhung eines totalen Atomkriegs, dann änderte sich die Ausrichtung. Die Vereinigten Staaten, heißt es, passten ihre Strategien in den 1960er, 1970er Jahren an, um flexible Reaktionen gegenüber massiven Vergeltungsmaßnahmen zu betonen. Und dann gab es halt Forscher der Princeton University, die erstellten vor kurzem eine Simulation, um zu sehen, wie schlimm ein Atomkrieg zwischen den USA und Russland für die Menschheit wäre, wenn es halt dann über mehrere Stufen geht. Was überhaupt nicht der Fall sein muss. Das muss nicht über diese ganzen Stufen gehen. Es heißt, die NATO hat Fähigkeiten und Doktrinen entwickelt, um begrenzte Nuklearangriffe unter Verwendung von Systemen mit kurzer Reichweite durchzuführen, die einen nuklearen Konflikt auf das Schlachtfeld oder den Kriegsschauplatz beschränken sollen. Na dann. Das US-Verteidigungsministerium argumentiert, dass russische Fähigkeiten, Übungen und öffentlich zugängliche Strategien und Doktrinen auf eine Bereitschaft hindeuten, begrenzte Atomschläge in einem breiteren Spektrum von Umständen in Betracht zu ziehen, möglicherweise früh in einem Konflikt. Also wir sind immer noch früh in dem Konflikt hier in der Ukraine. Ja, und es, also kein Militärexperte, also erst recht nicht von den Amerikanern, also kein richtiger Experte, wäre überrascht, wenn die Russen eben tatsächlich früh in dem Konflikt jetzt hier begrenzt Atomwaffen einsetzen. Befindet sich ein Akteur in einer schwachen Position, verliert auf dem Schlachtfeld oder spürt er eine Verschiebung des militärischen Gleichgewichts, hat er einen viel stärkeren Anreiz, eine Eskalation anzustreben. Es heißt, so können Nuklearstreitkräfte den Mangel an verfügbarer Feuerkraft ausgleichen. Wenn sich ein Konflikt entwickelt, kann es dem Gegner an konventionellen Schlagoptionen mangeln, also zum Beispiel den Russen, entweder weil die Munitionsvorräte erschöpft sind oder der Standort und Disposition seiner konventionellen Streitkräfte ungünstig sind. Tja, Russland hat in den vergangenen Tagen bereits mehrfach Nuklearwaffen angesprochen und erweckt den Eindruck, man sei bereit für einen großen Atomkrieg. Es handelt sich wohl eher um den Versuch, sich die Option eines begrenzten Atomangriffs offen zu halten und atomare Gegenschläge der USA zu verhindern durch Abschreckung. Genau solche Propaganda erwarteten die Amerikaner von den Russen. Es geht den Russen prinzipiell immer darum, dass unter dem Strich ein signifikanter Vorteil herausspringt beim limitierten Einsatz nuklearer Waffen. Für die USA ergibt sich der erhebliche Nachteil, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied ist. Sobald Russland Atomwaffen einsetzt, können die USA nicht selbst mit Atomwaffen gegen Russland zurückschlagen, weil dies unverhältnismäßig wäre. Und genauso wenig könnten die USA Atomwaffen an die Ukraine liefern. Russland hat die Option, sich selbst unter falscher Flagge zu attackieren. Und so könnte der Kreml die Opferrolle behaupten und sich gerechtfertigt sehen, mit Atomwaffen die Ukraine anzugreifen. Putin war erst dann als Präsident populär geworden, als die Bombenanschläge auf Wohnblöcke geschahen. Vieles deutete darauf hin, dass Putins FSB-Geheimdienst dahinter steckte. Auch US-Präsident Bush wurde erst durch 9/11 von einer lahmen Ente zum populären Feldherren und konnte zwei richtig brutale Kriege führen. Also gehen Sie ruhig nochmal auf YouTube oder anderswo im Netz und suchen nach dem Krieg in Fallujah und so und welche Waffen da eingesetzt wurden. Und vergleichen Sie das mal mit dem aktuellen Konflikt. Also es heißt, Russland zum Beispiel könnte erfolgreich in ein oder mehrere baltische Staaten einmarschieren und sie erobern und dann in begrenztem Umfang Atomwaffen einsetzen, um die Vereinigten Staaten und die NATO zu zwingen, das Ergebnis zu akzeptieren. Russland versteht wahrscheinlich, dass es mit einer voll mobilisierten NATO nicht mithalten kann. Daher könnte ein begrenzter Einsatz von Atomwaffen zur Verhinderung der Mobilisierung als attraktives Mittel angesehen werden, um die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten zu zwingen, sich zurückzuziehen und verlorenes Territorium aufzugeben. In einem anderen Szenario wird eine nordkoreanische Invasion Südkoreas abgewehrt, aber Nordkorea entfesselt dann Atomschläge, um die Vereinigten Staaten und Südkorea davon zu überzeugen, den Status quo der Vorkriegszeit zu akzeptieren, anstatt einen Regimewechsel anzustreben. Die USA, Britannien und Frankreich als Atommächte könnten die Grenze ziehen zwischen ehemaligen Sowjetstaaten und Westeuropa. Man würde demnach Polen, das Baltikum und die Ukraine nicht atomar verteidigen, Westeuropa hingegen schon. Mark Fitzpatrick argumentiert, dass das unmittelbare moralische Stigma, das mit dem Einsatz von Atomwaffen verbunden ist, geringer sein könnte, wenn die verwendeten Atomwaffen sehr kleine, präzise Bomben mit minimalen Kollateralschäden und zivilen Opfer wären, für die die Kriterien des gerechten Kriegs von Notwendigkeit, Verhältnismäßigkeit und Diskriminierung gelten könnte. Der Angreifer könnte argumentieren, dass eine US-Gegeneskalation mit nuklearen Operationen weit mehr Opfer von Zivilisten verursachen würde, als es moralisch gerechtfertigt wäre. Dann heißt es noch, in Bezug auf Russland erklärt General Paul Selva, stellvertretender Vorsitzender der US Joint Chiefs of Staff, es gibt zwingende Beweise dafür, dass mindestens einer unserer potenziellen Konkurrenten in diesem Bereich glaubt, dass er damit davonkommt, uns mit einer schwachen Waffe zu treffen. Wenn Russland, also gemeint ist eine schwache Atomwaffe, wenn Russland in einem regionalen Konflikt Waffen mit geringer Sprengkraft einsetzt, könnten die Vereinigten Staaten zögern, als Reaktion darauf Waffen mit hoher Sprengkraft einzusetzen, da diese Optionen unverhältnismäßig und daher zu eskalierend erscheinen würden. Und vergessen wir nicht, Russland war der zweitgrößte Profiteur von 9/11. Die Anschläge verschafften dem Putin-Regime die benötigte Zeit und die benötigte Ablenkung, um die diktatorischen Verhältnisse in Russland wieder in vollem Umfang herzustellen. Während der Westen hitzig debattierte über NSA-Überwachung, geheime US-Foltergefängnisse, Patriot Act, Afghanistan-Krieg, Irak-Krieg, achtete niemand auf das, was im Osten vor sich ging. Auch die sogenannten alternativen Medien interessierten sich fast überhaupt nicht für die Russische Föderation, deren Geheimdienste ganz langsam und behutsam die westlichen alternativen Medien infiltrierten. Kein Wunder, dass der Kreml der Bush-Administration großzügig beim Krieg gegen den islamischen Terror half. CNN berichtete im Jahr 2002 Folgendes. In einer erstaunlichen Entscheidung koordinierte der russische Präsident mit den zentralasiatischen Nationen, um den US-Streitkräften erstmals die Nutzung von Militärbasen der ehemaligen Sowjetunion zu ermöglichen. Weitere Zugeständnisse von Putin folgten. Als Bush ankündigte, dass die Vereinigten Staaten sich aus dem Raketenabwehrvertrag zurückzogen, nahm Putin das gelassen hin. So beendete er einen Streit, der einst drohte, die Beziehungen zwischen den USA und Russland zu stören. Und als Washington US-Militärtrainer nach Georgien nahe der Grenze zu Russland schickte, war Putin völlig gelassen. Na dann, Russland durfte im Gegenzug Mitglied der G8-Staaten werden und immer mehr Gas und Öl an Europa liefern und damit Milliardenprofite erwirtschaften, mit denen das russische Militär und die Geheimdienste erneuert werden konnten. Westliche Medien waren recht leise über den Tschetschenienkrieg, die systematische Vernichtung von Freiheit in Russland und erst recht über die Terroranschläge in Russland, die höchstwahrscheinlich von Putins Geheimdienst FSB verübt worden waren und Putin zum Star gemacht hatten. Ruslan Martagov, der Sprecher einer von Moskau installierten Regierung in Tschetschenien, gewesen war, meinte, der 11. September war ein unerwartetes Geschenk für Herrn Putin, so Martagov. Von da an nannte er den Kampf gegen die tschetschenische separatistische Bewegung im Nordkaukasus einen Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Boris Kagarlitsky, der Direktor des Moskauer Instituts für Globalisierungsstudien, sagt, dass die Regierung Putins auch die Angriffe vom 11. September genutzt hat, um ihr Vorgehen gegen unabhängige Medien zu rechtfertigen. Es heißt, der Krieg gegen den Terrorismus ist ein großes Geschenk für jede Regierung, denn er stellt immer eine Möglichkeit dar, die Bürgerrechte und Freiheiten schnell einzuschränken, um eine Lebensweise zu retten, die angeblich von einem absoluten Übel bedroht ist, so Kagarlitsky. Für das russische politische Establishment ergab sich eine wunderbare Gelegenheit, die Presse zu kontrollieren. Es ist kein Zufall, dass das systematische Abwürgen der freien Presse genau nach dem 11. September 2001 begann. Alexander Litvinenko, der rebellische russische FSB-Geheimdienstoffizier, der 2006 in London mit radioaktivem Material ermordet wurde, bezeichnete den berüchtigten al-Zawahiri als Moskaus Mann in Al-Qaida. In einem Interview nach den Anschlägen vom 7. Juli 2005 in London behauptete er, dass der zukünftige Al-Qaida-Chef sich 1998 in einem FSB-Ausbildungszentrum in Dagestan im Nordkaukasus befunden hätte. Also nicht nur die Amerikaner und die Briten haben die Finger drin in dem internationalen islamischen Terrorismus, auch die Russen haben da ihre Finger mit drin. Es heißt, dort absolvierte er eine 6-monatige Spezialausbildung. Dann wurde er nach Afghanistan geschickt, wo er noch nie zuvor gewesen war. Unmittelbar danach drang er unter Aufsicht seiner FSB-Bosse in das Gefolge von Bin Laden ein und wurde bald sein Stellvertreter in Al-Qaida. Ich sah die Offiziere aus dem FSB-Direktorium für Dagestan, die kurz zuvor al-Zawahiri ausgebildet hatten, die nach Moskau versetzt wurden und Beförderungen erhielten. Später musste Russland zumindest zugeben, dass man al-Zawahiri rund ein halbes Jahr lang in FSB-Gefangenschaft hatte und ihn dann gehen ließ, weil man seine echte Identität nicht erkannt habe. So naiv wird der FSB aber nicht gewesen sein, weil man eindeutige Daten von Sawahiri und dessen zwei Begleitern ausgewertet hatte. Nach der Freilassung besuchte Sawahiri 10 Tage lang heimlich Islamisten in Dagestan, was vermutlich der ursprüngliche Zweck seiner Reise in die Region gewesen war. Kurz darauf machte er sich auf den Weg nach Afghanistan, um sein schicksalhaftes Bündnis mit Bin Laden zu schließen, das Mitte Februar 1998 mit der Ankündigung einer neuen Partnerschaft zwischen den Männern und ihren Organisationen in einer Global Islamic Front for Jihad gegen Juden und Kreuzritter gefestigt wurde. So wurde Al-Qaida offiziell geboren und der Weg zum 11. September festgelegt. Und so weiter und so weiter. Der FSB-Überläufer Alexander Litvinenko sprach von weiteren Verbindungen des FSB zu Al-Qaida, wurde aber prompt von russischen Agenten ermordet mit radioaktivem Polonium. Shamil Basayev, der langjährige Emir der Mujahedin in Tschetschenien, war in den 90er Jahren ein Agent des russischen Geheimdienstes GRU. Und Shamil Basayev spielte dann mehr oder minder später die gleiche Rolle wie Osama bin Laden für die Bush-Administration. Rund 10 Jahre nach 9/11 veröffentlichte Time Magazine den Artikel, wie der Krieg gegen den Terrorismus Russland einen Gefallen getan hat. Darin wird äußerst kritisch Bilanz darüber gezogen, wie Putin vor dem Hintergrund der 9/11-Anschläge den Tschetschenienkrieg rechtfertigte und immer stärker behauptete, dass die tschetschenischen Terroristen erhebliche Verbindungen zu Al-Qaida hätten, dass quasi die USA und Russland einen singulären gemeinsamen Feind bekämpfen würden. Es heißt, es gab jedoch kaum Beweise dafür, dass die tschetschenischen Rebellen Teil eines globalen islamischen Terrornetzwerks waren, wie Putin und seine Regierung wiederholt behaupteten. Der Führer der Separatisten war damals Aslan Maschadov, ein ehemaliger Oberst der Roten Armee, der dem Kommunismus näher war als dem Islamismus. Und es gab keinen Beweis dafür, dass er viel Hilfe aus dem Ausland erhielt. Russland konnte nicht nur die abtrünnige Region Tschetschenien wieder einfangen, sondern auch das Militär testen, Offiziere ausbilden und üben für künftige größere Operationen. Ab 2008 sahen wir eine schrittweise Infiltration der westlichen alternativen Medien durch russische Geheimdienste, die insbesondere Konservative ansprechen sollten, aber nicht nur. Natürlich war jetzt nicht jeder Pro-Putin-Blogger oder zumindestens Blogger, der halt Verständnis zeigte für Putin und so weiter. Nicht jeder davon war jetzt ein Russenagent oder ein schlechter Mensch und so weiter automatisch. Das nicht. Meistens ist es halt einfach so, wenn Leute anfangen zu bloggen, anfangen zu publizieren und Aktivismus zu machen, meistens kennen diese Leute dann eher halt fiese Operationen der Amerikaner und halt die fiese Vergangenheit des amerikanischen Empires. Weil das ist leichter zu recherchieren. Das heißt, da gibt es halt eben dann viel, viel Material, das schon gemacht wurde und viele ausgetretene Pfade und vieles von dem Material wurde auch noch eingedeutscht. Das heißt, wenn jemand da auch hier die Sprachbarriere nicht überwinden kann, im Englischen, dann kriegst du da halt einfach sehr viel Content. Und das ist, was dann viele Leute kennen und irgendwann meinen sie, sie haben einfach genug da hier absorbiert. Und sie wüssten jetzt, wie das alles aussieht und ansonsten konsumieren sie halt noch Russenpropaganda und dann scheint für sie der Fall klar, die Russen seien die Guten, die Amerikaner die Bösen. Das ist oftmals einfach nur ein erheblicher Bildungsmangel. Ja, das heißt, man sieht es immer wieder, wenn Leute halt dann irgendwie so ein paar Jahre vielleicht erstmal was publiziert haben, meistens machen die halt nur so Sachen über Amerika. Was anderes ist halt, das kennen sie gar nicht so richtig, das ist schwieriger zu recherchieren. Und es ist auch nicht populär unbedingt bei ihrem Publikum, also lassen sie es dann bleiben. Und dann kommen halt eben so diese anderen Faktoren mit rein. Also das Publikum will halt hören, dass es eine bessere Supermacht gäbe und dann werden diese Narrative bedient und diese Leute wollen ja beruflich halt eben dann Influencer sein und so und in dem Metier arbeiten und Geld verdienen. Also wird halt das Publikum da bedient, ja, jede Fantasie, die das Publikum halt eben dann hören will. Also wir sehen auch im Bereich des internationalen Terrorismus interessante Konvergenz zwischen Ost und West.